Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Folge 1. Die Pfarrerstochter.
Mord. Versuchter Mord. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen und schwerer Raub. So lautet die Anklage gegen die Terroristen im Gerichtssaal des Hochsicherheitsgefängnisses von Stuttgart-Stammheim. Beschuldigt ist auch eine junge Frau, eine Pfarrerstochter. Geboren auf der Schwäbischen Alb, Abiturientin in Stuttgart und später Studentin in Tübingen. Die Rede ist von Gudrun Enslin. Sie ist Mitbegründerin und führendes Mitglied der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF.
3 Jahrzehnte lang hält die terroristische Gruppe Deutschland in Atem. Vor Gewalt schreckt sie nicht zurück. Sie ermordet 34 Menschen. Viele weitere werden bei Anschlägen oder Attentaten verletzt. Die RAF will den Staat und die Wirtschaft durch Terroranschläge erschüttern. Der erklärte Feind, die deutsche Regierung, die USA, der Kapitalismus.
Das hier ist die erste von 6 Folgen des RAF-Podcasts der Stuttgarter Zeitung. Wir nehmen euch mit in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Wir, das sind Felix Frey.
Hallo.
Und ich, Lea Krug. Hi. Wir haben uns gefragt, wie konnte es so weit kommen? Warum geht eine junge, gebildete Frau, der die Welt eigentlich offen steht, in den bewaffneten Untergrund und wird zur Mörderin und Terroristin?
50 Jahre nach dem großen Stammheim-Prozess rollen wir noch einmal die Geschichte auf. Wir erzählen euch von historischen Ereignissen, bei denen es auch immer wieder um Gewaltverbrechen und Suizide geht. Beachtet das bitte. Für diesen Podcast hat ein Team aus Redakteurinnen und Redakteuren der Stuttgarter Zeitung mit Zeitzeugen und Experten gesprochen, mehrere Orte besucht und sich die Frage gestellt, wer war Gudrun Enslin und was hat sie mit Deutschland gemacht? Wir fragen uns natürlich, wie muss man sich einen Menschen wie sie vorstellen? Wie spricht sie? Wie denkt sie? Es gibt nur wenig Tonaufnahmen von Gudrun Enslin, aber wir haben diese Tonbandaufzeichnung von ihr, die während der Gerichtsverhandlung in Stammheim gemacht wurde. Damals ist Enslin 35 Jahre alt. Hört mal rein.
Revolutionäre Politik ist die Negation der Politik des Kapitals, hier und jetzt des US-Kapitals. Die ist nur durch Kampf, den bewaffneten Angriff, die Taktik, die in jedem Moment und jeder Aktion die Strategie, antiimperialistischen Kampf antizipiert, zu entwickeln.
Auf Bildern sieht man diese junge Frau mit langen, glatten Haaren, viel Kajal. Sie hat ein hübsches Gesicht. Gudrun Enslin hat die idealen Voraussetzungen. Guter Schulabschluss samt Auslandsaufenthalt in den USA, Studium, behütetes Elternhaus. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. In der Bundesrepublik tut sich vieles. Ich stelle mir das spannend vor. Klingt nach unzähligen Möglichkeiten, nach Aufbruch und Veränderung. Und diese Gesellschaft mitgestalten zu wollen, das kann ich total verstehen.
Ja, aber für die eigenen Ideale Anschläge verüben und andere töten? Also, wie Menschen zu Extremisten werden, diese Frage habe ich mir tatsächlich schon oft gestellt. Auch ausgerechnet bei einer Person wie Enslin zu ausgerechnet dieser Zeit. Ja, okay, diese Musik ist vielleicht ein bisschen klischeehaft und verklärt, ist das vermutlich auch. Aber wir versuchen mal irgendwie in diese Zeit und in dieses Lebensgefühl ein bisschen einzusteigen. Dafür haben wir mit einem Mann gesprochen, den man guten Gewissens als Teil der sogenannten 68er-Generation bezeichnen kann. Peter Grohmann aus Stuttgart ist Theatermacher, Aktivist und Publizist. Er wuchs zu einer ähnlichen Zeit und ganz in der Nähe von Gudrun Enslin auf.
Wo kann man auch Unruhe stiften? Wo kriegt man die jungen Leute so ein bisschen oder unsere Empörung? Wir hatten ja, wissen Sie, es ist ja so, unsere Eltern waren ja irgendwie noch damals verfangen in der NS-Zeit. Was haben die da gemacht? War mein Vati oder meine Mutter, war die bei der BDM, beim Bund Deutscher Mädchen, da war mein Vater vielleicht in der NSDAP. Was hat er im Krieg gemacht? Warum hat er nicht wie ich den Kriegsdienst verweigert? Und wie kommt man dazu, dass mehr Leute den Kriegsdienst verweigern? Also in dieser Zeit ist man aufgewacht.
Grohmann ist damals Teil der Arbeiterjugend. Er engagiert sich bei den Falken, der sozialistischen Jugend Deutschlands.
Wir haben ja dann die großen Hungerkatastrophen in Biafra, in Afrika. Das hat man ja alles gesehen, die riesen Ungerechtigkeiten in den Kolonien. Die Gastarbeiter hießen damals Gastarbeiter. Die kamen her als welche, die man auch wieder wegschickt. Mit denen hatten wir als Arbeiterjugend oder als Leute, die in der Produktion waren, also in den Betrieben gearbeitet, hatte man ja viel zu tun. Man hat auch deren Unterdrückung gesehen. Wo haben die gelebt? Wie haben sie gelebt in Baracken und was haben sie gegessen? Was hatten so die waren uns nahe, ne? Und nahe waren uns auch alle, die so ein bisschen, ich sag mal, heute zu den Unterdrückten, im weitesten Sinne zu den Unterdrückten gehören.
In den 50er und 60er Jahren wächst eine Generation auf, die sich konfrontiert sieht mit der Nazi-Vergangenheit, mit der Frage nach Schuld und damit, wie es jetzt weitergehen soll. Viele junge Menschen demonstrieren, hinterfragen die Verhältnisse und wehren sich gegen den Zustand der BRD.
Zu dieser Generation gehört auch Gudrun Enslin, die Pfarrerstochter. Sie wird am 15. August 1940 im kleinen Dorf Bartholomä im schwäbischen Ostalbkreis geboren. Ihr Vater Helmut Enslin ist dort der evangelische Gemeindepfarrer. Aber Pfarrerstochter zu sein, das ist ja nicht nur eine Beschreibung, das erzeugt ja auch ein Bild. Man stellt sich ein Mädchen vor, das fromm am Küchentisch sitzt, das in einer Familie aufwächst, in der der Vater und der liebe Gott das Sagen haben. Wenn die Tochter einer Pfarrersfamilie zur Terroristin wird, dann ist das offensichtlich eine Rebellion gegen die Spießigkeit zu Hause, gegen eine Art zu leben, die eine Studentin der 60er Jahre einfach nicht mehr ertragen kann. Aber stimmt das wirklich? Wie lässt sich das Elternhaus der Enslins wirklich beschreiben? Das haben wir Ingeborg gleich aufgefragt. Sie hat eine Biografie über Gudrun Enslin geschrieben. Dafür war sie viel in Bartholomä unterwegs, hat mit Nachbarn und Freunden aus Enslins Kindertagen gesprochen und sie kommt zu einem ganz anderen Bild über die Familie Enslin und über Vater Helmut.
Also kein strenger Pastor, sondern ein Zweifler, ein künstlerisch tätiger Mensch, einer, der nicht aufgegangen ist in dem, was man sich von einem evangelischen Pastor vorstellt. Ja, also auch dieses Bild haut nicht hin, einfach nur zu sagen, sie kam halt aus dem evangelischen Pastorenhaushalt.
Als Gudrun 8 Jahre alt ist, zieht die Familie von Bartholomä nach Tuttlingen. 1958 lässt sich Helmut Enslin dann nach Stuttgart-Bad Cannstatt versetzen. Gudrun ist aktiv in der Gemeinde, leitet die Jungschar und sie liest.
Für meine Begriffe waren es vor allem auch die Texte, die sie gelesen hat, die Bücher, mit denen sie sich beschäftigt hat, die Gedanken, mit denen sie sich auseinandergesetzt hat, die dann über das Elternhaus hinausführten.
Ja, apropos Elternhaus, dieses Haus in Stuttgart-Bad Cannstatt, in dem Enslin früher mal gelebt hat, das steht auch heute noch.
Richtig, und du bist da mit dem Team mal hingefahren und hast Eindrücke gesammelt. Wir hören mal rein.
Ja, wir haben uns gefragt, wie sieht eigentlich der Ort aus, an dem eine Terroristin aufwächst, und sind deshalb mal nach Cannstatt gefahren, nach Bad Cannstatt, ein Teil von Stuttgart, der eigentlich als Arbeiterviertel gilt. Jetzt sind wir mal zu der Adresse gefahren, wo Gudrun Enslin zeitweise gelebt hat als Jugendliche. Und es ist ein sehr, sehr gutes Wohnviertel, könnte man wahrscheinlich sagen. Mehrere Stadtvillen, alte, stehen hier richtige Stadthäuser. Auf der linken Seite noch ein Tennisplatz und auf der rechten mehrere wirklich große Häuser. Und da, wo Gudrun Enslin aufgewachsen ist, da ist heute eine Frauenärztin drinnen. Und ja, irgendwie erinnert hier jetzt nichts wirklich an eine Terroristin. Man erfährt es hier auch nirgends. Es gibt keine Tafel, auf der das stehen würde oder sowas.
Dass es keine Hinweise oder Schilder gibt, ist ein wichtiger Hinweis, finde ich. Es gibt ja ganz oft die Diskussion, ob man auch diese Orte kenntlich macht.
Ja, richtig. Spannend ist es schon. Aber es besteht eben die Gefahr, dass so ein Ort zur Pilgerstätte für irgendwelche irren Bewunderer oder sogar Nachahmer wird.
Aber in Bad Cannstatt hat sie es auch nicht lange ausgehalten. 1960 macht sie ihr Abitur am Stuttgarter Königin-Katharina-Stift und zieht kurz danach zum Studium nach Tübingen. Sie will Lehrerin werden. In Tübingen macht Gudrun auch eine erste schicksalshafte Begegnung. Sie lernt ihren Kommilitonen Bernward Vesper kennen und verliebt sich in ihn. An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd legt sie schließlich ihr Staatsexamen ab, will anschließend eine Doktorarbeit schreiben und bekommt dafür nach mehreren Anläufen sogar ein Stipendium von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Sie bekommt die Zusage und zieht im Mai 1964 nach West-Berlin.
Übrigens, ich glaube, das war ein prägender Schritt für Enslin. Auch ideologisch. Gudrun Enslin tritt einer Schriftstellergruppe bei, die der SPD nahesteht. Sie mischen sich 1965 in den Bundestagswahlkampf ein. Auf Seiten Willy Brandts. Gudrun Enslin setzt damals viel Hoffnung in die Sozialdemokratie.
Und in der Rückschau macht das auch irgendwie Sinn, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg Hoffnung auf Neues und Veränderung hat. Also so wirkt das zumindest für mich von außen.
Es kommt aber anders. Die SPD verliert die Wahl und muss mit der CDU eine große Koalition eingehen. Die FDP bildet mit 10% als einzige Partei im Bundestag die Opposition. Für die Schriftstellergruppe und Enslin ist all das eine große Enttäuschung. Die Hoffnungen auf politische Reformen platzen. Es bildet sich eine Opposition außerhalb des Parlaments, heute auch als außerparlamentarische Opposition bekannt.
Zunächst führen Gudrun und Bernward auch in Berlin ein einigermaßen normales, bürgerliches Leben. Sie verloben sich im Frühjahr 1965, obwohl beide immer wieder Affären haben. Gemeinsam mit ihm wird Gudrun in dieser Zeit auch zum ersten Mal politisch aktiv. Noch in Tübingen haben die beiden einen kleinen Verlag gegründet. Genau zwei Werke geben sie heraus. Als sie in Berlin wohnen, erscheint ein Gedichtband mit dem Titel »Gegen den Tod – Stimmen deutscher Schriftsteller gegen die Atombombe«.
Peter Kromann, den wir am Anfang schon mal gehört haben, hat Gudrun Enslin in dieser Zeit mehrfach getroffen. Er ist ausgebildeter Schriftsetzer und hilft Gudrun bei der Umsetzung dieses Buches. Dass diese Frau einmal Terroristin werden würde, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Aber seine Begeisterung für ihre Art, die hat sich auch schon da in Grenzen gehalten. Mit vielen ihrer Ansätzen weiß er wenig anzufangen, auch wenn er ihr beim Drucken des Buches hilft.
Ist vielleicht ein Vorteil, aber wenn ich sage besserwisserisch. Ne, alles, was man, wenn man ein Projekt realisiert, wie sowas, ein Buch zu setzen und zu machen und zu drucken, ne, dann sind das ganz praktische Dinge. Und wenn jetzt jemand kommt aus einem ganz fremden Bereich, aus einem weit weg von Schriftsetzerei und von Buchdruck und von wie das aussehen muss und wie das gestaltet sein muss, das war mein Metier. Da wusste ich Bescheid, da hatte ich auch meine feste Überzeugung und da war ich auch ganz sicher, dass das stimmt. Und wenn dann jemand kommt, der das, da wusste ich es besser. Da wusste ich einfach, wie sowas aussehen, also heute würde man sagen, designt sein muss, ne? Gestaltet sein muss, von der Grafik, von allem. Das war mein Bereich nicht, weil da konnte man jetzt ohne weitere Bildung, durch Ausbildung eben, das erreichen. Und wenn dann die Leute mit diese, das, an das Besserwisserische erinnere ich mich.
In seiner Erinnerung ist Gudrun Enslin vor allem eine besserwisserische Akademikerin. Für die Realität der Arbeiter hätten die Studenten kein Verständnis gehabt. Kromanns Eindruck, sie ist herablassend.
Es war, was ich immer empfunden habe, eine ganz große Arroganz, wo sich die Leute vielleicht auch geschützt hatten vor dem Allgemeinwissen. Einfache Menschen wie mir jetzt, die, ne, so ein bisschen die, oder von den Erfahrungen aus Alltag und aus anderen Kämpfen. Also du bist, ich will jetzt nicht sagen, der Dienende, du bist hier Schriftsetzerle, ja. Und wir sind jetzt die Intellektuellen.
Menschen wie Kromann zu finden, die heute noch ganz offen über diese Begegnung sprechen, ist schwierig. Klar, viele Menschen wollen auch lieber nicht in aller Öffentlichkeit zugeben, dass sie mit einer späteren Terroristin zu tun hatten.
Aber der Terror ist zu diesem Zeitpunkt noch weit weg. Gudrun Enslin steckt da noch mitten in ihrer Doktorarbeit. Sie muss vorankommen, sonst könnte sie ihr Stipendium verlieren. Da folgt aber schon der nächste Umbruch. 1967 bekommt sie mit Bernward Vesper einen Sohn, Felix Enslin. Ein Leben einerseits in der neuen Mutterrolle, andererseits ist sie tief im politischen Aktionismus in West-Berlin. Letzteres will sie auch weiterhin tun, schreibt sie in ihrem Semesterbericht an die Studienstiftung des deutschen Volkes. Es passiert etwas im Land und Enslin wird mehr und mehr ein Teil davon. Das Wirtschaftswunder bringt in der jungen BRD Wohlstand für weite Teile der Bevölkerung. Klingt eigentlich erstmal gut. Doch besonders die Studentinnen und Studenten aus West-Berlin stehen dem politischen und gesellschaftlichen System kritisch gegenüber. Sie wenden sich gegen die Altnazis, die in der Politik noch immer eine Rolle spielen. Gemeinsam mit Studierenden aus Ländern wie Frankreich, Japan und den USA setzen sie sich zudem deutlich gegen den Vietnamkrieg ein. Der amerikanische Einsatz? Höchst umstritten. Viele noch sehr junge Soldaten sterben. Das Durchschnittsalter der US-Soldaten in Südostasien liegt bei nur 19 Jahren. Der Vietnamkrieg bleibt eines der größten Desaster der US-Geschichte und ist ein Trauma für die Weltmacht.
Einer, der all das aufmerksam beobachtet hat, ist Werner Birkenmeier. Inzwischen ist er 90 Jahre alt. Früher war er Journalist für die Stuttgarter Zeitung. Er erinnert sich noch gut an die Stimmung im Land.
Ich habe in den 50er Jahren studiert und ich habe festgestellt, da waren doch unter den älteren Dozenten doch noch einige, die also im Dritten Reich auch schon ihre Stimme erhoben hatten. Ne? Und insofern waren da Reformen eigentlich durchaus angezeigt, ja.
Und auch die grundsätzliche Frage, wie ein gutes Leben aussehen sollte, spielte eine wichtige Rolle. Vieles, was zu der Zeit normal war, ist für uns heute unvorstellbar. Nur ein Beispiel. Verheiratete Frauen durften nur mit der Erlaubnis ihrer Ehemänner einen Job haben. Für so manches Anliegen der Studenten hatte Werner Birkenmeier viel Verständnis. Doch ab einem gewissen Punkt war es auch für den jungen Journalisten nichts mehr. Er bekam damals selbst die teils radikale Haltung so mancher linker Studenten zu spüren. Unter anderem berichtet er über die Kongresse des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, quasi das Zentrum der Studentenbewegung.
Über diese SDS-Kongresse habe ich ausführlich berichtet. Beim ersten Kongress wurden ich und meine vier Kollegen von bürgerlichen Zeitungen ausgeschlossen, weil wir Krawatten anhatten. Wir waren zu bürgerlich. Ja. Und da kam der Antrag, dass man uns nicht haben will. Und dann haben sie uns vor die Tür gesetzt. Und dann haben sie eine Stunde lang beraten, was sie mit uns machen, ob sie uns noch reinlassen sollen oder nicht. So weit wollten sie doch nicht gehen. Und dann wurden wir wieder hereingelassen. Also das waren so Erlebnisse. Ich habe gedacht, das ist eine Spinnerei.
Aber was wollten die jungen Radikalen? Einerseits ging es den jungen Menschen darum, die Bundesrepublik von Altnazis zu befreien. Der durchaus angebrachte Kampf gegen die Überbleibsel des Dritten Reichs nahm aber Formen an, die Birkenmeier schon damals nicht nachvollziehen konnte.
Die hielten ja schon den Liberalzustand und die Konsumgesellschaft für faschistisch. Ne? Da war ihr Bemühen. Die großen Massen haben sie damit nicht erreicht.
Ja klar, und vielleicht lag das einfach daran, dass viele Menschen froh waren, dass ihre Kühlschränke und Vorratsschränke nach den Kriegsjahren wieder voll waren. Da hat man halt gerade mal nicht so viel Zeit, um über die Sinnfragen des SDS zu philosophieren. Übrigens, eine der Führungsfiguren des SDS und inoffizieller Sprecher der Studentenbewegung ist Rudi Dutschke. Redegewandt, idealistisch. Für viele Linke eine Art Idol. Und auch im Leben von Enslin würde er noch eine Rolle spielen. Dutschke wird nämlich zum Patenonkel von Enslins Sohn Felix. Ihn, also Dutschke, und viele andere Köpfe erlebte Journalist Birkenmeier auch selbst.
Der eigentliche Punkt, wo ich anfing, kritisch zu werden, war ein Kongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes in Frankfurt. Als man da reinkam, war ein riesengroßes Plakat an der Wand von Che Guevara. Dann gab es da einen studentischen Redner, der hieß Rudi Dutschke, der mir auffiel, weil er sagte, die Aktionen, die in der Dritten Welt gegen die da Herrschenden vorgebracht werden, die müssen wir auch hier in unsere Metropolen holen, auf dem Kontinent. Ja. Wir müssen hier die Menschen befreien. Und da habe ich gedacht, wir sind gerade aus einem NS-schlimmen Massenstaat auf dem Weg in eine sich entwickelnde Demokratie mit viel Freiheit. Was gibt es da zu befreien?
Um zu verstehen, was damals los ist, gehen wir gedanklich mal in die Kommune 1. Bis heute eine der bekanntesten WGs überhaupt. Sie will ein Gegenmodell zur bürgerlichen Kleinfamilie sein. Politisch, gleichberechtigt und sexuell frei. Auch der spätere RAF-Terrorist Andreas Baader geht in der Wohnung in West-Berlin ein und aus.
Ja, merkt euch diesen Namen mal. Zu dem kommen wir später aber.
Ja, stimmt, aber erst müssen wir ein bisschen Anlauf nehmen dafür. Die erste politische Aktion der Kommune sollte das sogenannte Pudding-Attentat auf den US-Vizepräsidenten Hubert Humphrey sein, der 1967 Berlin besucht. Doch einen Tag vor der geplanten Tat werden die 8 Attentäter festgenommen. Obwohl die Bomben nur ein Gemisch aus Pudding, Joghurt und Mehl enthalten, werden sie von der Springerpresse als Horrorkommunaden beschimpft. Es folgen Proteste gegen die undemokratischen Zustände im Iran. Der Anlass ist der Besuch des Schahs von Persien und seiner Frau, denen man in der BRD einen pompösen Empfang bieten will. Während das Kaiserpaar mit dem Bundespräsident am 2. Juni eine Opernvorstellung besucht, demonstrieren rund 2000 Studierende der Berliner Hochschulen vor der Tür. Doch der Protest soll offenbar unterdrückt werden, die Situation gerät völlig aus dem Ruder. Die Polizei und der persische Geheimdienst antworten den Studenten mit Knüppeln. Aufgeheizt wird die Stimmung unter den eingesetzten Beamten bewusst durch die Falschmeldung, ein Polizist sei durch Messerstiche von Demonstranten erstochen worden. In einem Hinterhof wird der 26-jährige Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen. Ein junger Student, verheiratet und ein werdender Vater.
Ohnesorgs gewaltsamer Tod macht ihn in ganz Deutschland bekannt und trägt wesentlich dazu bei, dass sich die westdeutsche Studentenbewegung der 1960er Jahre radikalisiert. Und wie mit so vielen jungen Menschen macht dieser 2. Juni 1967 auch etwas mit Gudrun Enslin.
Die Beobachtung dieses Tages und die Art, wie der Staat und die Polizei mit den Demonstranten, Demonstrantinnen umgegangen sind, hat sie, glaube ich, zutiefst schockiert. Und aus diesem Schock heraus hat sie sich Fragen gestellt. Also als grundsätzlich fragende Person war das ganz klar, dass sie damit nicht fertig werden konnte. Sie konnte es nicht einfach wegwischen und sagen, ich studiere jetzt, ich mache jetzt hier meine Doktorarbeit weiter und so weiter, sondern sie wollte wissen, wie es zu so einem Vorgehen überhaupt kommen konnte. Und ich denke, das war der zündende Moment.
Ja, und genau zu dieser Zeit trifft Gudrun Enslin in diesen linken Berliner Kreisen jemanden, der ihr Leben für immer verändern wird. Ein 3 Jahre jüngerer Münchner, der bis dahin als Bauarbeiter und Boulevardreporter jobbt oder halbnackt für Schwulenmagazine posiert. Sein Name ist Andreas Bader. Ihre Begegnung verändert alles. Bader und Gudrun Enslin werden ein Liebespaar und sitzen schon ein paar Monate später im Gefängnis. Die Zeit des friedlichen Protests ist endgültig vorbei.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Redaktion: Lea Krug, Maximilian Kroh, Felix Frey, Katrin Meyer-Sohn, Carmen Heusinger von Waldegge und Joachim Dorfs. Ton, Musik und Schnitt: Marian Hepp. Moderation: Lea Krug und Felix Frey. Weitere Stimmen: Mira Vesper und Selina Schwarzbach. Titelgrafik: Tina Foh. Faktencheck: Olivia Denner. Konzept: Lea Krug und Felix Frey. Nach einer Idee von Rebecca Hanke und Felix Frey. Die Produktion wurde unterstützt von Hitradio Antenne 1, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg und dem Stadtpalais Stuttgart. Noch mehr Sendungen findet ihr unter stuttgarter-zeitung.de/podcasts.